Ability to go.
1 Milliarde Euro. Jeden Tag. Das ist die Summe, die wir laut aktueller Berechnungen der Agora-Studie in den kommenden Jahrzehnten in unser Energiesystem investieren müssen. 1 Milliarde jeden Tag, um die Infrastruktur umzubauen, die Netze zu ertüchtigen und die Wände zu stemmen. Es ist eine Zahl, die unser Vorstellungsvermögen sprengt und die fundamentale Frage aufwirft: Wer soll das bezahlen? Und ist der Weg, den wir in Deutschland eingeschlagen haben, technologisch überhaupt zu Ende gedacht? Während wir hierzulande über Einsparungen und teils radikale Postwachstumsszenarien debattieren, sieht die Realität jenseits unserer Grenzen völlig anders aus. In einer wachsenden Welt herrscht ein gewaltiger Hunger nach Energie. Energiearmut ist dort die größte Hürde für die globalen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Wie also können wir 10 Milliarden Menschen mit Energie versorgen, ohne den Planeten zu überhitzen? In ihrem Buch All In stellt unser heutiger Gast eine unbequeme Diagnose. Der deutsche All-Electric-Ansatz könnte global betrachtet ein Irrweg sein. Denn die Schwellenländer werden sich kaum verbieten lassen, ihre Ressourcen für den Aufstieg zu nutzen, so wie wir es über Jahrzehnte getan haben. Wir müssen uns fragen, was ist wirklich bezahlbar? Was ist nachhaltig akzeptabel? Und wie schaffen wir es, wieder unvoreingenommen über technische Optionen zu reden, ohne dass sofort die ideologischen Alarmsirenen schrillen? Um diese Fragen zu beantworten, begrüßen wir heute eine Expertin, die genau an dieser Schnittstelle von Ökonomie und globaler Verantwortung forscht. Sie ist Professorin und wissenschaftliche Leiterin des Kompetenzzentrums für nachhaltige Entwicklung an der FOM-Hochschule in Düsseldorf. Ihr Fokus liegt nicht nur auf der unternehmerischen Verantwortung, sondern vor allem auf der globalen Perspektive von Klima- und Umweltschutz. Sie plädiert leidenschaftlich dafür, alle Optionen, technisch, ökonomisch und ökologisch, wieder offen auf den Tisch zu legen. Denn eine sichere Energieversorgung ist eine globale Herausforderung, die wir nur mit realistischen Konzepten lösen werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Sustainability to Go. Heute habe ich ein Thema, auf das ich mich ganz besonders freue. Es geht um das Thema Energiewende. Es ist eines der wenigen Wörter, die sozusagen auch in die Weltsprache übernommen wurden. Also ich habe mal nachgeschlagen, eigentlich nur 1,65% der Weltbevölkerung haben Deutsch als Muttersprache, aber so ein paar Wörter haben es geschafft, wie Kindergarten, Zeitgeist, Kitsch und eben Energiewende. Und trotzdem ist das ein sehr, sehr umstrittenes Wort, gerade wenn wir über Inhalte reden und der Bedeutung. Die einen sagen, genau davon müssen wir mehr haben, die anderen schreien, bitte nicht mehr so viel. Was jetzt richtig ist, wo es hingehen soll, ich weiß es nicht. Gott sei Dank haben wir einen Gast, der sich damit auskennt, Estelle Herlin aus Düsseldorf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich bin sehr gerne hier.
Berlin, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das heißt All In. Das klingt ein bisschen nach Casino-Mentalität, nach hohem Einsatz. Und müssen wir jetzt bei der Energiepolitik alles auf eine Karte setzen?
Ja. Ich stelle vielleicht einmal ganz kurz voran, dass ich das Buch gar nicht alleine geschrieben habe, sondern dass das wirklich auf ein großes Autorenteam, interdisziplinäres Autorenteam zurückgeht und im Kontext des Vereins Global Energy Solutions entstanden ist. Jetzt haben Sie den Buchtitel All In angesprochen und was wir damit in die Köpfe bringen wollten, war tatsächlich, oh, geht es da um Poker? Was wir sagen wollten ist, da steht wirklich vieles auf dem Spiel, wenn es um das Thema Energie geht. Und wir wollten verdeutlichen, das ist eine zentrale Frage sowohl für das Thema Wohlstand wie auch für das Thema Klimaschutz. Deswegen der Titel. Der hat aber noch mehr Bedeutung. Zum einen wollten wir mit der Formulierung All In, sag mal, ein alternatives Konzept im Grunde zu dem All-Electric letztlich ins Gespräch bringen und mit All-In signalisieren, es geht uns darum, dass wir viele saubere Technologien werden brauchen müssen und eben nicht nur die Welt des Stroms, also das All-Electric und damit die Welt von Elektronen, die durch Leitungen fließen, sondern eben auch die Welt der grünen Moleküle. Das ist noch eine Facette All-In. Eine weitere Facette All-In ist, es kann nur in internationaler Kooperation gelingen. Das heißt, wir brauchen die Welt, wir brauchen alle Menschen, letztlich alle Staaten der Welt und wir brauchen die internationale Kooperation. Und eine weitere Facette All-In ist, wir werden eine Klimaneutralität nicht nur alleine mit Technik hinbekommen, also nicht, indem wir uns nur mit dem Energiesystem beschäftigen, sondern indem wir uns auch mit der Natur beschäftigen, in ihrer Rolle als CO2-Senke, die dringend gestärkt benötigt. Und am Ende übersetzt sich alles das letztlich in einen Appell, lasst uns nochmal überlegen, ob das, was wir tun, in Deutschland, in der Welt, wirklich das Richtige ist aktuell, vor dem Hintergrund und vielleicht an der Stelle mal eine Zahl eingestreut. Es gibt von Agora eine aktuelle Studie, die sagt, die Kosten für die Energiewende, jetzt sprechen wir nur von Deutschland, Klimaneutralität 2045 als Ziel gesetzt. Da geht es um eine Gesamtsumme von 11 Billionen Euro. Man stelle sich das vor. Gleichzeitig stellen wir ja fest, dass, wenn man sich die weltweiten Emissionen anschaut, diese immer noch weiter ansteigen. Das heißt, für das eigentliche Thema, wofür wir all das tun, haben wir keine Wirkung. So, und da ist doch die Frage, wie könnte es anders gehen? Und mit der Frage, wie könnte es denn anders gehen, haben wir uns unter dem Titel All-In beschäftigt.
Da, glaube ich, gehen wir gerade beim Stichwort Deutschland sicher nochmal näher auf viele Teile ein. Und ich sehe uns beide schon gleich noch durch den Heizungskeller kriechen, um zu gucken, wie wir da was umstellen können und was wir machen können. Aber vorher vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich glaube, das ist bei dem Thema Energie auch ganz wichtig, dass wir da mal einen Schritt zurücktreten oder so. Und einfach mal, die Welt ist mehr als Deutschland und hierzulande können wir sicher locker auf die eine oder andere Kilowattstunde verzichten. Weltweit ist Energiearmut aber eines der größten Hindernisse zur Lösung auch der UN-Entwicklungsziele.
Also ich bin ganz glücklich, dass Sie versuchen, auch das große Bild zu zeichnen, weil das immer das ist, von dem ich auch starte, im Grunde alles, was ich dann in Detailfragen tue, letztlich vernünftig eingeordnet zu haben. Und indem Sie aufwerfen, wir wollen da 10 Milliarden Menschen mit Energie versorgen, also letztlich wir wollen, dass sie Wohlstand haben können. Und gleichzeitig wollen wir im Grunde nicht, dass der Planet überhitzt, dann geht es ja genau letztlich um den Kern einer nachhaltigen Entwicklung. Und ich sag mal, ich erinnere immer wirklich sehr gerne an Klaus Töpfer, dessen Anliegen lebenslang die gleichzeitige Realisierung von Umwelt und Entwicklung war. Und genau das ist ja letztlich das, was im Kern der Idee Nachhaltigkeit steht. Und das war auch unser Ausgangspunkt. Letztlich zu fragen, wenn das jetzt wirklich unser Ziel ist, was ist denn dann zu tun? Und man stellt dann auch irgendwann fest, wenn man lange genug drüber nachdenkt, dass ohne Entwicklung wir am Ende auch beim Klimaschutz nicht erfolgreich sein werden. So. Wenn man dieses Gesamtbild im Kopf hat, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, sich anzuschauen, was ist denn da im Energiebereich los? Und da ist nur eine Feststellung, dass heute immer noch 80% der erzeugten Energie weltweit fossilen Ursprungs ist. Das heißt, diese 80% werden nicht plötzlich morgen weg sein. Das heißt, da müssen wir uns irgendwas zu einfallen lassen. Und außerdem ist auch ziemlich klar, wegen des Bevölkerungswachstums, aber auch, weil wir die KI als Energiefresser ja letztlich immer weiter ausbauen, dass zu erwarten ist, dass der Energiebedarf weltweit bis 2050 um 30-40% ansteigen wird. So. Wenn man das einmal hat, dann folgt letztlich für uns daraus, wenn wir nicht in Energiearmut enden wollen, und ich glaube, dass die Gefahr besteht, dass es dann darum gehen muss, letztlich um eine zur Verfügung stehende technologische Alternativen wirklich im Grunde zu nutzen und nicht über Restriktionen im Bereich diese Technologie ja und diese nicht, letztlich den Raum der Möglichkeiten nochmal weiter zu verkleinern, sondern eben gerade zu schauen, lasst uns gucken, dass wir den Raum der Möglichkeiten möglichst offen halten. Und dann weltweites Thema, kommen Themen wie Technologietransfer ins Spiel, wieder die Kooperation, über die ich schon gesprochen hatte. Und am Ende auch die Frage, wie können wir denn finanzieren, dass die Welt eine Energiewende schafft?
Also, wie können wir die finanzieren? Das ist ja eine gute Frage, ne? Die gebe ich gleich mal gleich wieder zurück. Schauen wir mal ganz kurz auf die Punkte, die Sie angesprochen haben. Das ist ja absolut richtig. Wir brauchen Entwicklung. Die Menschen möchten Entwicklung. Die Frage ist, wohin wir uns entwickeln, wenn wir alle so einen Lebensstandard führen, wie wir hier im Westen. Ist das vielleicht auch nicht so erstrebenswert. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja diesen Zielkonflikt. Ich meine, mir schwirrt schon der Kopf von den ganzen Zahlen, die Sie erwähnt haben. Da gehen wir gleich auch nochmal, glaube ich, im Detail drauf ein. Und ich glaube, wir gehen dann auch nochmal auf die Lösung ein. Aber trotzdem nochmal, Klimawandel ist da. Klimawandel, da müssen wir was gegen tun. Das, glaube ich, steht außer Zweifel. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich, wenn ich mir so die Geschichtsbücher angucke, da habe ich das Gefühl, dass ja das Wachstum immer da war, wo die Energie besonders billig war. Also ich denke mal, was ich im Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert, als der Beginn der Industrialisierung war oder so, da hat man nicht den Standort gewählt, weil es da Stahl gab, sondern weil es da Kohle gab, was die Energie gab. Und der Rest wurde dahin geschafft. Und so gesehen war eigentlich die Energie oder günstige Energie eigentlich auch immer die Triebkraft und der Motor für unseren Wohlstand. Was haben wir da eigentlich in der Planung falsch gemacht aus Ihrer Sicht?
Ja, also zunächst einmal, es war in der Vergangenheit immer so, dass Wohlstand im Grunde da entstanden ist, wo erstmal überhaupt Energie verfügbar war. Und wenn sie dann günstig war, umso besser. Also das heißt, und das ist heute noch immer so, das heißt, da ist im Grunde keine Änderung dieser prinzipiellen Erkenntnis. Und was wir heute ja sehen, ist, dass die Energiekosten wirklich massiv ansteigen. Und wir sehen ja auch, was in der Folge passiert. Und jetzt im Moment rede ich mal insbesondere von Deutschland, dass wir immer die Ebenen richtig unterscheiden. Und wir sehen ja, dass die Unternehmen unter anderem unter den hohen Energiekosten letztlich ächzen. Das ist ein Grund, ich sag mal, für die Schwierigkeiten, die gerade da sind. Dass niemand meint, ich würde das nur darauf reduzieren, auf keinen Fall. Wir haben andere Themen wie tatsächlich Bürokratieaufwendungen, die sehr, sehr hoch sind. Wir haben letztlich eine Nichtplanbarkeit wegen immer wieder sich ändernder Regulatorik und das Fachkräftethema. Also das ist das nicht einfache Umfeld der Unternehmen, aber Energie ist zentral. Und was wir sehen, ist ja ganz klar einen großen Anstieg von Insolvenzen. Was wir auch sehen, ohne das Unternehmen das Land verlassen, wenn sie es denn können. Ja, oder letztlich im Grunde ihre Auslandsstandorte stärken, während sie in Deutschland reduzieren. Wozu führt das? Wenn man jetzt im Grunde auf die Klimawirkung schaut, es führt dazu, dass in Deutschland die Emissionen sinken, ja. Aber dafür steigen sie anderswo, nämlich dort, wo die Unternehmen dann stattdessen ihre Wertschöpfung stattfinden lassen. Das ist das Phänomen von Carbon Leakage. Also unterm Strich ist völlig klar, dass im Grunde Wohlstand und die Verfügbarkeit von preiswerter Energie hoch korreliert sind. Und es ist ja auch kein Zufall, dass letztlich in der Agenda 2030 es unter anderem das SDG Nummer 7 gibt, saubere und bezahlbare Energie. Wenn sie dann noch zuverlässig ist, immer da, dann ist die Welt perfekt. Und Sie hatten Zielkonflikte angesprochen. Dazu vielleicht auch noch einen Satz, also unbedingt. Dem Thema Nachhaltigkeit ganz allgemein sind Zielkonflikte ja inhärent. Und ich erlebe gerade an manchen Stellen, dass so getan wird, als wäre das jetzt eine neue Erkenntnis. Und ich würde gerne erinnern an wirklich den Anfang des Themas vor weit über 50 Jahren, 1972, die erste UN-Umweltkonferenz, wo eine kluge indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi unter anderem sagte, es darf nicht sein, dass der Umweltschutz verhindert, dass wir, die Entwicklungsländer der globale Süden, sich wirtschaftlich entwickeln. Und wir müssen mal erst einmal den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite sind, nachweisen, dass unsere Bemühungen im Bereich Umweltschutz nicht zu ihren Lasten gehen. 50 Jahre alt ist das Ganze. Und da sind wir heute mittendrin. Also deswegen nur noch mal die Bestätigung, ja, da sind Zielkonflikte noch und nöcher. Und die Herausforderung in meinem Verständnis der Lage ist, mit diesen Zielkonflikten A, wirklich transparent und ehrlich umzugehen. Und dann zu gucken, wie können wir bestmöglich damit umgehen und sie vielleicht sogar auflösen?
Da müssen wir, glaube ich, jetzt näher drauf eingehen. Aber ich greife nochmal das, was Sie vorhin erwähnt hatten, mit den Kosten auf. Sie hatten eine Zahl von der Agora-Stiftung erwähnt. Die war, sagen wir mal, doppelt so hoch wie das, was ich rausgefunden habe. Nämlich DEHK hat im September letzten Jahres eine Publikation rausgebracht, neue Wege für die Energiewende, und hat da ausgerechnet, wie hoch sind die Kosten eigentlich bis 2049 und was bedeutet das eigentlich, wenn wir das mal umrechnen. Und da kamen die auch auf die wahnsinnige Zahl von 590 Millionen Euro pro Tag. Wohlgemerkt, das sind jetzt die Kosten für das Energiesystem, also nicht bloß für den Klimaschutz.
Bei mir sind Subventionen, ich sag mal Zahlungen, um letztlich soziale Themen auszugleichen, alles mit enthalten. Das ist eine große, große Gesamtschaft.
Dadurch verdoppelt sich das sogar noch quasi auf gefühlt eine Milliarde pro Tag in Deutschland. Und das ist wahnsinnig viel. Das ist definitiv etwas, wo ich sagen würde, das ist schwer zu finanzieren. Da ist, glaube ich, tatsächlich aber auch wichtig, wie Sie richtig sagten, hier geht es nicht nur um Klimaschutz, hier geht es um das Gesamtpaket. Was müssen wir machen? Sie haben gesagt, technologieoffen sein. Das klingt für mich jetzt ein bisschen nach FDP-Sprech. Was genau meinen Sie damit?
Ja, genau. Also ich kenne das. Deswegen nutze ich auch gerne den Begriff Nicht-Technologieoffenheit. Der ist so verbrannt. Technologische Offenheit ist am Ende nichts wesentlich anderes, aber klingt vielleicht ein bisschen weniger verbrannt. Was ich damit meine, ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt, ist, nicht den Raum der Lösungen, der da ist, noch mal mehr zu verkleinern, vor dem Hintergrund, dass wir ja ohnehin schon es in einer Welt oder in einer Welt voller Restriktionen uns befinden, sei es in Bezug auf Ressourcen, ich nenne mal kurz Kupfer und Lithium, die zentral sind für eine All-Electric-Welt, oder geopolitische Restriktionen, wir können oder wollen nicht mit Partner X oder Y oder Z zusammenarbeiten, das heißt, der Raum, innerhalb dem wir eine Lösung suchen, ist ohnehin schon nicht groß. Und wenn wir dann noch die Restriktionen menschengemacht selber noch größer machen, dann übersetzt sich das letztlich in eine noch schwierigere Lage und noch mehr in eine Lage, wo, ich sag mal, kostengünstige Wege zu finden noch schwieriger wird. Wenn ich sage technologische Offenheit, dann ist das wirklich nicht naiv gemeint, sondern ich würde es wirklich sachlich argumentieren, warum überhaupt. In dem Zusammenhang kommt der Begriff der Technikfolgenabschätzung ins Spiel. Und da ist natürlich eine Dimension der Betrachtung, was ist denn nun die ökologische Wirkung, was ist die Klimawirkung einer bestimmten Technologie. Aber auch, was sind denn die ökonomischen Folgen, wenn wir sie nutzen oder nicht nutzen? Gehen wir darüber in einen Degrowth oder nicht? Können wir letztlich Wohlstand erhalten? Was sind die Wirkungen auf der sozialen Dimension? Polarisieren wir weiter? Führen wir vielleicht sogar, sag mal, in Zeiten von eines kleiner werdenden Kuchens dann wirklich Verteilungskämpfe, klingt jetzt so extrem. Aber ich sag mal, natürlich stößt man all solche Dinge an. Ich sag mal, alles das sollte man im Griff behalten vor dem Hintergrund, dass es darum doch gehen muss, ich sag mal, einen gesamtgesellschaftlich guten Weg, der den gesellschaftlichen Frieden erhält, der Arbeitsplätze erhält und zu finden. Und deswegen plädiere ich auf jeden Fall im Grunde für zunächst einmal technologische Offenheit, um sie dann alle anzuschauen und dann unter Abwägung aller Kriterien, ja, zu entscheiden, welchen Weg gehen wir. Und man muss an der Stelle ja auch sagen, dass die technologische Enge, nenne ich es jetzt einmal, in Deutschland besonders stark ist. Also man sieht drumherum an vielen Stellen, dass zum Beispiel die Kernenergie gerade eine Renaissance erlebt. Und das haben wir nicht mehr zur Verfügung. So, aber dann brauchen wir ja irgendwas anderes. Wir können nicht sagen, wir möchten alles nicht. Ja, dann sitzen wir anschließend mit Kerzen, zumindest temporär.
Aber reden wir nochmal über die Räume einengen. Also Sie sagten zu Recht, es gibt Faktoren, die unsere Räume einengen, wie beispielsweise, dass wir zunehmend weniger Freunde in der Welt haben und die Zahl der Handelspartner geringer wird. Andere Einengung von Handlungsspielräumen ist natürlich der wachsende Wettbewerb um Ressourcen. Also wenn, Lithium wollen sie alle haben und da wird sich dann halt auch entsprechend drum gebalgt. Dann gibt es aber natürlich auch Einengungen, die Sie gerade erwähnten, die vielleicht selbst gemacht sind. Und das Thema Wasserstoff, es sind ja unheimlich viele Fragezeichen, die ja auch damit zusammenhängen, dass man ja etwas investieren muss, dass man vielleicht Kraftwerke baut und dann so einen gewissen fossilen Lock-in hat, weil das Ding muss ja dann auch eine gewisse Zeit laufen, damit es funktioniert.
Sie sprechen ja vermutlich gerade von den Gaskraftwerken, über die gerade ja auch sehr, sehr, sehr viel diskutiert wird, wo die Idee war, unter Habeck, im Grunde, wir haben letztlich eine verbindliche Umstellung im Grunde auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff. Das ist das Schlagwort H2 Ready, was da hineingehört. Und das wird jetzt aufgeweicht. Und also ich bin sehr damit einverstanden, dass es diese Aufweichung gerade gibt. Denn man muss doch die Frage stellen, ab wann gibt es denn diesen grünen Wasserstoff, den wir da nutzen wollen, zu akzeptablen Preisen und dann noch in den erforderlichen Mengen? Und wenn man mal schaut, wie die Lage aktuell ist, dann ist dieser grüne Wasserstoff 3 bis 4 Mal so teuer wie herkömmliches Erdgas, das man ja nutzen könnte. Und zudem ist dieser grüne Wasserstoff überhaupt gar nicht verfügbar. Und wenn man sich umschaut, dann werden gerade unzählige Wasserstoffprojekte abgesagt. Das heißt, im Grunde sieht so aus, als hätten wir da, ja, ich sag mal, auf ein totes Pferd gesetzt, um das mal abzukürzen. Und in dem Zusammenhang kommt dann auch wieder diese Idee von technologischer Offenheit ins Spiel. Und wenn denn die Gaskraftwerke für eine längere Zeit herkömmliche Gaskraftwerke bleiben oder werden, dann ist ja die Frage, was machen wir mit dem CO2, das dort emittiert wird? Und in dem Zusammenhang kommt dann zum Beispiel eine Technologie ins Spiel, Carbon Capture, die in Deutschland so langsam im Grunde sich auch ihren Weg bahnt, im Moment allerdings reduziert auf die sogenannten Hard-to-Abate-Sectors, also letztlich da, wo es besonders schwer ist, letztlich das CO2 letztlich auch in den Prozessen zu vermeiden und das anders zu machen, Zement und Stahl als Beispiel. Also das ist im Grunde meine Kommentierung zu der Wasserstofffrage und letztlich zu sagen, wir gehen das mit den Gaskraftwerken flexibler an, ist Gold wert, vor dem Hintergrund, dass diese Gaskraftwerke ja, sag mal, im Bereich des Stroms zu dem zielen, wo wir sagen können, die sind zuverlässig immer da. Anders als Wind- und Sonnenenergie. Ne, was machen wir im November, im dunklen November, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht, dann brauchen wir ja irgendetwas anderes. Die Atomenergie ist weg. Die Kohle soll weg in NRW bis 2035. Mein Tipp ist, dass das so nicht funktionieren wird. Ich sage das jetzt mal so in den Raum. Das heißt, dann bleiben nur diese Gaskraftwerke übrig. Das heißt, wir brauchen die auf jeden Fall. So, und dann sollten die nach Möglichkeit auch laufen und nicht plötzlich damit konfrontiert sein, dass letztlich es keinen Wasserstoff gibt.
Aber dagegen ist ja erstmal nichts auch einzuwenden. Ich sage es mal, bis auf Atomkraft, wo ich sagen würde, nee, da gibt es wahrscheinlich tatsächlich Barrieren, sind eigentlich alle Energiequellen, die Sie bis jetzt erwähnt haben, kann man ja machen. Ne? Man muss dann wahrscheinlich eine Genehmigung haben, aber die Frage ist ja, wer bezahlt den Spaß? Muss das immer der Staat machen? Oder inwieweit ist da die Wirtschaft, die Privatwirtschaft auch gefordert? Und wenn sie es macht, was müssen da für Rahmenbedingungen bestehen, damit irgendwo tatsächlich die Vielfalt, die Sie erwähnt haben, die Sie eingefordert haben, damit die auch umgesetzt wird?
Also aus Sicht der zunächst mal die Rahmenbedingungen, da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Politik viel, viel, viel mehr das Ziel vorgibt. Ja, das Ziel lautet von mir aus ambitioniert Klimaneutralität 2045, dann aber nicht hingeht und in planwirtschaftlich anmutender Manier letztlich vorgibt, wie genau der Weg sein soll, dann kommt ganz viel Regulatorik, die möglicherweise von der nächsten Regierung wieder verändert wird, aufgeweicht wird, Verbrennerverbot als Schlagwort. Das ist genau das Nächste, wo die Unternehmen wirklich drunter leiden, weil sie eben nicht planen können, nicht wissen können, wann investieren wir nicht. Das Fortwerk in Köln, das ist mein Beispiel, weil ich da selber viele, viele Male war, das sehr spät auf Elektromobilität umgestellt hat und dann im Grunde fielen die Subventionen weg, die Nachfrage ging in den Keller mit all den Folgen letztlich für all die Mitarbeiter in Köln. So, das ist ein Beispiel. Wenn man aber sagen würde, ihr liebe Wirtschaft, Industrie, unser Ziel lautet Klimaneutralität 2045, lasst euch was einfallen, die Zielvorgabe steht. Und dann eben wieder diese technologische Offenheit walten lassen, lasst euch was einfallen. Und ich würde gerne noch was ergänzen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Lasst uns auch nicht, ich sag mal, in einem rein nationalen Korsett das Ganze denken, diese Klimaneutralität, die wir erreichen wollen, sondern auch daran denken, dass der Klimaschutz per se eine globale Aufgabe ist. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel, den man auch nur in globaler Kooperation erreichen kann. Das heißt, es ist niemandem irgendetwas Gutes getan, wenn Deutschland irgendwann klimaneutral dasteht in 45, dafür aber, ich sag mal, in der Armut gelandet ist, der Rest der Welt aber anderes getan hat und wir in Summe kein Global Net Zero, keine globale Klimaneutralität haben. Also eine weitere Facette, was bräuchten wir denn eigentlich, wäre zu überlegen, wie können wir international bestmöglich zum Klimaschutz beitragen? Was bedeuten würde, hier, ich sag mal, nicht die letzte Tonne CO2 einzusparen, koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern zu überlegen, wie kommen wir zu einem klugen internationalen Mitteleinsatz mit möglichst viel Wirkung. Und das wiederum wird bedeuten, wir erreichen unsere eigenen Klimaziele, also Klimaneutralität 2045 durch Nutzung der internationalen Mechanismen, die es ja gibt. Dann lassen wir sie aber auch zu, in größerem Umfang als gerade angedacht. Und darüber hinausgehend haben wir die Klimaziele der Entwicklungsländer und Schwellenländer, nicht alle, aber viele, die daran gekoppelt sind, dass Zahlungen kommen von außerhalb, also letztlich aus den Industrieländern. Das heißt, wir haben als Industrieland noch eine weitere Aufgabe, wenn es um Klimaneutralität geht, der Welt und überhaupt Klimaschutz, die da lautet, wir müssen die Entwicklungs- und Schwellenländer unterstützen in ihrer Zielerreichung. Und um da auch nochmal eine Geldzahl einzustreuen, bei der Klimakonferenz in Baku 2024 wurde in den Raum gestellt, letztlich dieser Teil Unterstützung der Entwicklungs- und Schwellenländer erfordert jährlich 1,3 Billionen US-Dollar. die sollen erreicht werden bis 2035. Das heißt, hier diese 11 Billionen ins heimische Tun zu stecken, ohne letztlich die Welt, das Weltklima darüber zu stabilisieren, macht keinen Sinn, sondern wie können wir denn diese 11 Billionen, die wir gar nicht haben, aber wie können wir letztlich das Geld, das wir einsetzen, wirkungsvoll einsetzen und das Ganze wirklich als globale Aufgabe ansehen?
Das ist eine Menge zu tun. Das war Estelle Herlin, die sich, glaube ich, eines der dicksten Bretter vorgenommen hat, an denen man bohren kann, nämlich das Thema Energieversorgung in Deutschland und der Welt. Und fand das sehr, sehr spannend, welche Anregungen sie dazu gefunden haben und auch welche offenen Punkte. Und dass wir an dem Thema was ändern müssen und arbeiten müssen, das ist, glaube ich, unstrittig. Und der Weg, der ist jetzt spannend. Danke.
Sehr, sehr gern geschehen.